euch mal die Sendung an. Sind nur wieder Männer dran. Sonnenstau und Regenpower. Auf jetzt, ab geht's. Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Zum Anlass von der internationalistischen Frauendemo am 8. März in Berlin haben die IWF-Frauen, die sich im Frauenplenum zusammengeschlossen haben, zusammen mit 8 Frauenflüchtlingen eine Sendung zum internationalen Frauenwiderstand gemacht. Im September 88 tagt der Internationale Währungsfonds und der IWF in Berlin. Wie die Situation der Frauenflüchtlinge mit dem Internationalen Währungsfonds zusammenhängt, gehört ihr in dieser Sendung. Die Sendung ist produziert worden von Berliner Frauen und Frauenflüchtlingen und ist von Radio 100 in Berlin am 7. März, am Vortag vom Internationalen Frauentag, ausgestrahlt worden.
Im September 88 wird hier in Berlin die Jahrestagung von IWF und Weltbank stattfinden. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank gehören zu den wichtigsten Institutionen des internationalen Kapitals. Sie vergeben Kredite an Länder aus den 3 Kontinenten, aber auch zum Beispiel an die Türkei und an Länder aus den sogenannten AGW-Staaten, wie zum Beispiel Polen. Diese Kredite werden jedoch nicht nur mit dem Ziel vergeben, an den Zinsen zu verdienen. Mit dem Argument, dass die Länder die Kredite nur dann zurückzahlen können, wenn ihre Wirtschaft einigermaßen gesund ist, schreibt der IWF welche innen- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen dazu ergriffen werden müssen. Wir können diese Maßnahmen hier im Einzelnen nicht benennen. Sie bedeuten aber für den Großteil der Bevölkerung des jeweiligen Landes weitere Verarmung durch Lohn- und Gehaltsstopp. Grundnahrungsmittel werden nicht mehr subventioniert und werden teurer. In den sozialen Bereichen, im Gesundheits- und Ausbildungsbereich werden die Ausgaben gekürzt. Für den kreditnehmenden Staat führen die IWF-Auflagen unter anderem zur Aufgabe seiner Souveränität und einer Öffnung des Landes für ausländisches Kapital. Was bei der Beschreibung der Folgen der IWF-Auflagen meist verschwiegen wird, ist, dass sie besonders die Frauen treffen. Wird zum Beispiel die Subventionierung von Grundnahrungsmitteln aufgehoben, müssen die Frauen die gestiegenen Lebensmittelpreise durch Mehrarbeit wettmachen. Wird der Bildungshaushalt gekürzt, heißt das meist, dass eine Familie nicht mehr alle Kinder in die Schule schicken kann, in der Regel bleiben dann die Mädchen zu Hause. Spart der Staat Gelder im Gesundheitsbereich ein, sind die Frauen diejenigen, die die Versorgung und Pflege der Kranken in der Familie übernehmen. Die Frauen, mit denen wir hier zusammensitzen, kommen nicht alle aus Ländern, in denen sich der IWF durchsetzen konnte. Der IWF ist auch nur ein Mittel, mit dem das Kapital versucht, sich weltweit immer mehr Länder zu unterwerfen. Im weltweiten Widerstand gibt es auch Beispiele für Aufstände, die sich direkt gegen die IWF-Programme gerichtet haben. Auch Frauen sind keine willenlosen Opfer. Kämpfe von Frauen hat es immer gegeben und sie nehmen zu. Seien es Streiks in den freien Produktionszonen in Südkorea, Landbesetzungen in Brasilien und Guatemala, Brotunruhen in Tunesien gegen die IWF-Auflagen, die Beteiligung an Befreiungsbewegungen und bewaffnete Kämpfe. Der jetzige Volksaufstand in Palästina wird maßgeblich von Frauen getragen, wie auch die Widerstandsstrukturen in Flüchtlingslagern und Slums. Wir wollen am 8. März eine internationalistische Frauendemo machen. Wir, das sind Frauen aus dem Iran, aus Chile, Südkorea, kurdische, türkische, palästinensische, tamilische und Frauen, die sich zusammen mit Westberliner Frauen und Lesben zusammenhängen, entschlossen haben, diese Demo vorzubereiten.
Encontrar. presente es el rock de la línea de frente. Que se note que estás presente es el rock de la línea de frente. Que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea de frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria. Al amanecer, siempre me ha interesado esa jerga que emplean los bastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Es el rock de la línea de frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente. Que se note que estás presente. Si escuchas esto, prepara tu mente.
Wir haben für die heutige Sendung über den internationalen Frauenwiderstand mit 8 Frauen gesprochen. Bevor die einzelnen Frauen über die Situation in ihren Ländern berichten, wollen wir euch kurz etwas über die Gründe sagen, warum ausländische Frauen in die BRD gekommen sind, um hier zu leben.
Vor 1979 kamen viele Frauen aus dem Iran als Studentinnen hierher und haben am Widerstand gegen das Schah-Regime teilgenommen. Nach der sogenannten Revolution kehrten viele zurück, um im Iran weiterzukämpfen. Die Situation im Iran und speziell die der Frauen hat sich dann aber so extrem verschlechtert, dass diejenigen, die am Leben geblieben waren und auch diejenigen, die zurückgekehrt waren, aus politischen Gründen das Land wieder verlassen mussten. Über die besondere Verfolgung der Frauen werden wir später mehr hören. Die Mehrzahl der iranischen Frauen lebt heute als Flüchtlinge hier. In Chile führte die ungeheure Repression nach dem Militärputsch 73 dazu, dass viele derjenigen, die politisch arbeiteten, fliehen mussten. Die Mehrheit der Frauen kam im Zusammenhang mit Männern oder Freunden, die hier Asyl beantragten. Ihr Aufenthaltsrecht ist deshalb an das des Mannes gekoppelt und sie erhalten keine Arbeitserlaubnis. Sie müssen als Putzfrauen oder Haushaltshilfen schwarz arbeiten. Die Frauen, die aufgrund ihrer eigenen politischen Arbeit verfolgt wurden und hier eigenständig Asyl beantragten, haben etwas bessere Möglichkeiten, zum Beispiel die Sprache zu lernen oder sich auch in politischen und anderen Bereichen zu betätigen. Die Verfolgung und Unterdrückung des tamilischen Volkes verschärfte sich in Ceylon noch mehr, als 1977 ein neues sogenanntes Antiterrorismusgesetz in Kraft trat. Verdächtige Personen wurden ohne Gerichtsverhandlungen bis zu 18 Monaten eingekerkert. Es kam zu Massenverhaftungen von Jugendlichen und Männern, egal ob sie politisch aktiv waren oder nicht. Viele mussten fliehen. Über die Frauen wollte die Polizei dann den Aufenthaltsort der Männer, Brüder oder Väter herauskriegen. Sie wurden gefoltert, sodass viele von ihnen das Land verlassen mussten. Von den etwa 800 Tamilinnen und Tamilen, die in West-Berlin leben, sind die meisten Flüchtlinge. Nur wenige kamen aufgrund der Zulassungsbeschränkungen für Tamilen an den Universitäten in Ceylon als Studenten hierher. Nach den Massakern am palästinensischen Volk im September 1970, dem sogenannten Schwarzen September in Jordanien, Talasata 1976, Sabra und Shatila 82 nach der israelischen Invasion im Libanon, flüchteten viele Palästinenserinnen und Palästinenser nach West-Berlin. Heute leben hier etwa 10.000 palästinensische Flüchtlinge. Ihre Asylanträge wurden meist abgelehnt. Sie leben ständig mit der Angst vor der Abschiebung und sind der Willkür der Behörden ausgesetzt. Das Gleiche gilt für die etwa 40.000 kurdischen Flüchtlinge. Nach dem faschistischen Militärputsch in der Türkei mussten wegen der verstärkten Repression zunächst viele Männer aus Kurdistan fliehen. Die türkischen Soldaten gingen in die Dörfer und schlugen und folterten die Frauen, um von ihnen den Aufenthaltsort der Männer zu erfahren. Viele Frauen wurden ermordet. 1984 wurde in Kurdistan der Guerillakampf aufgenommen. Das türkische Regime versuchte, durch Zwangsumsiedlung der Kurdinnen und Kurden nach Izmir, Bursa oder Istanbul die Unterstützung der Guerilla durch die kurdische Bevölkerung zu verhindern. Danach kamen viele kurdische Familien nach West-Berlin. Frauen aus Südkorea kamen meist als Krankenschwestern hierher. Sie wurden wie Exportware behandelt. Denn hier wurden sie wegen des Krankenschwestermangels gebraucht. Südkorea wiederum brauchte harte Devisen, um seine Schulden zu zahlen. Aufgrund eines Vertrages zwischen den beiden Regierungen wurden dann die Frauen hierher gebracht, ohne zu wissen, in welcher Stadt sie arbeiten würden. Sie wurden nach Nummern auf die verschiedenen Krankenhäuser verteilt. Zur gleichen Zeit kamen viele Männer nach dem gleichen Prinzip als Bergarbeiter. Viele kannten den Zweck dieses sogenannten Menschenexports nicht, dass es um Geld ging und dass die Weltbank dabei eine große Rolle spielte.
Wir haben uns für diese Sendung viele Male mit den ausländischen Frauen getroffen. Und wir finden es nun schade, dass die herzliche und lockere Atmosphäre dieser Treffen durch die Studioatmosphäre bei der Aufnahme ein wenig verloren gegangen ist. Beteiligt waren an unseren Gesprächsrunden Frauen aus Ceylon, Palästina, Chile, Kurdistan, aus der Türkei, Südkorea und aus dem Iran. Nach dem Sturz des Schahs 1979 ergriff Khomeini im Iran die Macht. Inwieweit sich, besonders auch für Frauen, die Situation danach verändert hat, berichtet Roya.
Nach der Machtergreifung des Khomeini-Regimes hat die soziale und ökonomische Situation der Frauen sich enorm verschlechtert. Etwa ein Jahr nach der Revolution erlaubte ein ziviles Sondergericht den Männern die dauerhafte Ehe mit 4 Hauptfrauen und unbeschränkte Anzahl von Nebenfrauen. Das Heiratsalter ist für iranische Mädchen von 18 auf 9 Jahre gesenkt worden. Ein Mann kann sich unter jeden Umständen und mit jedem Vorwand von seiner Frau scheiden lassen. Die Frauen aber haben nur unter außergewöhnlichen Umständen sich scheiden lassen. Nach der Scheidung bekommen die Väter und die Männer das Sorgerecht und Pflegerecht für die Kinder. Sogar nach dem Tod der Ehemänner bekommen die Frauen nicht die Pflege der Kinder, sondern zuerst kommen die Großeltern. Ohne Erlaubnis des Ehemannes dürfen die Frauen nicht verreisen, dürfen das Land nicht verlassen. Die können sogar nicht eine Wohnung mieten und sie können nicht arbeiten gehen. Es gibt ein Gesetz bei uns, Blutrache-Vergeltung. Und das ist, dieses Gesetz ist durch das islamische Parlament 1982 so verabschiedet worden. Das heißt, wenn ein Mord vor Augen von vielen Frauen, wenn auch tausende Frauen sind, begangen wird, kann das nicht bewiesen werden. Und die Frauen werden selber als Verleugnung unter Gericht gestellt. Wenn Frauen alleine aussagen, gilt es überhaupt nicht. Es muss immer ein Mann dabei sein. Die Ermordung untreuer Ehefrauen ist den Männern erlaubt. Das heißt, die Männer dürfen ihre untreue Ehefrau und der Geliebte von ihrer Frau töten und werden dafür nicht bestraft. Und dieses Gesetz ist auch bei uns praktiziert worden. Es sind einige Frauen, die in verschiedenen Städten gesteinigt wurden. Das heißt, die werden bis zum Brust in die Erde eingegraben und die Pastoren und Khomeini-Leute werfen Steine und mit Steinen töten sie die Frauen. Es gibt ein Amt für Lasterbekämpfung im Iran und diese Amt, das sind so Männer, die fahren mit dem LKW, mit dem PKW durch den Straßen und die verdächtigen Frauen oder die Frauen, die sich nicht richtig nach islamischen Gesetzen angezogen haben oder die sich geschminkt haben oder so nicht nach dem islamischen Gesetze aussehen, die werden festgenommen, die werden dann ins Gefängnis gesteckt, die werden gepeitscht. Zurzeit sind Tausende von Frauen, junge und alte Frauen im Gefängnis. 30% der iranischen politischen Gefangenen sind Frauen. Die junge und unberührte Frauen werden Nacht vor der Hinrichtung von Gefängniswächtern vergewaltigt. Länger als 9 Jahre dauert die Herrschaft des reaktionären Regimes der Islamischen Republik im Iran. Dieses mittelalterliche Regime hatte gleich nach seiner Machtergreifung jedes demokratische Recht der Gesellschaft abgeschafft und die einfachsten Menschenrechte missachtet. Die Rede-, Presse-, Versammlungsfreiheit sind völlig eliminiert. Die Frauen werden entrechtet und als geistesschwache Menschen verachtet und die Vielweiberei wieder eingeführt. Die Rechte der Arbeiter werden stark eingeschränkt und die Betriebe von Heiden gesäubert. Besonders schwerer Verfolgung sind religiöse und ethnische Minderheiten ausgesetzt, wie zum Beispiel durch Bombardierungen von kurdischen Gebieten und Repressalien gegen Baha'is, Christen, Juden und. Die Blutrache, das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist quasi staatlich wieder eingeführt. Die Kinder und Jugendliche werden nach vorheriger intensiver Gehirnwäsche militärisch ausgebildet und auf die Minenfelder im Iran-Irak-Krieg an die Front geschickt. Andersdenkende und Oppositionelle werden täglich verfolgt und eingekerkert, zu Tode gefoltert und hingerichtet. Es gibt über 40.000 Hingerichtete, darunter auch Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen, und über 120.000 politische Gefangene. Außer alle diese Grausamkeiten der Mullah-Regime herrscht im Iran seit 8 Jahren einen reaktionären und blutigen Krieg. Während dieser 8 Jahren wurde etwa 1 Million der Jugendlichen der beiden Länder getötet oder verwundet. Die Zahl der iranischen Toten ist mehr als 500.000 Menschen. Über 2 Millionen Iraner haben ihre Heimat verlassen und leben zerstreut in der ganzen Welt. Laut ökonomischen Quellen betrugen die gesamten Kriegskosten des Irans und Iraks bis zum Jahre 1985 416,2 Milliarden Dollar. Zurzeit herrscht der Städtekrieg zwischen den beiden Ländern. Dadurch werden noch mehr Menschen getötet, verwundet und zu Obdachlosen gemacht. Das Mullah-Regime bereitet mit der Parole Verbreiterung der islamischen Revolution eine immer mehr expansive Politik vor. Diese Politik wird durch den US-Imperialismus und seine Verbündete in Westeuropa unterstützt, wie zum Beispiel letzte Waffenlieferungen der USA und Israels als Zwischenhändler an Iran, die wiederum weitere 10.000 Menschenleben kosten werden.
Thank you.
unserer Sendung zum internationalen Frauenwiderstand machen wir jetzt einen großen Sprung von dem Iran nach Chile. In diesem Land kämpft die Bevölkerung seit 15 Jahren gegen die Diktatur Pinochets.
La situación política actual en Chile es muy difícil. Chile vive con una deuda externa de 23 millones de dólares.
Die aktuelle politische Situation in Chile ist sehr schwierig. Chile hat 23 Milliarden Dollar Auslandsschulden. Jährlich müssen 2 Milliarden Dollar an Zinsen zurückgezahlt werden, für die die chilenische Bourgeoisie, die Monopole, verantwortlich sind. 1 Million Menschen sind arbeitslos oder unterbeschäftigt und können so nicht mit zur Produktivität beitragen. Ihre einzige Möglichkeit ist, ums tägliche Überleben zu kämpfen. 800.000 Kinder können nicht zur Schule gehen. 600.000 Jugendliche haben keine Möglichkeit zu arbeiten. Tausende von Frauen und Kindern, die zur Prostitution gezwungen sind, für den Preis von einem Teller essen. Gleichzeitig wird die Bevölkerung unvorstellbar unterdrückt. 1986 wurden etwa 100.000 Menschen festgenommen und zur Polizei oder in Gefangenenlager gebracht. Monatlich werden von der Polizei 5 Menschen umgebracht. Fast alle staatlichen Unternehmen wurden inzwischen privatisiert. Sie wurden an die transnationalen Konzerne verkauft. In den letzten 2 Jahren wurden 2 Milliarden Dollar Auslandsschulden mit 30% Abschlag von ausländischen Unternehmen erworben. In dieser Situation der gesellschaftlichen Ungleichheit, der alltäglichen, der politischen Unterdrückung leistet die Bevölkerung Widerstand. Die Regierung hat die politische Initiative wieder übernommen und betreibt ihre Politik des Übergangs zur Demokratie. Sie will in Kürze ein Plebiszit, eine Volksabstimmung durchführen, ob Pinochet weiter regieren soll oder nicht. Die bürgerliche Opposition lässt sich auf die Vorgaben der Diktatur ein. Sie unterstützt beispielsweise auch das Plebiszit. Sie vertritt, man müsse innerhalb des Systems kämpfen. Sie führt Gespräche mit der chilenischen Armee. Damit haben sie keine Probleme, mit den Militärs zu verhandeln. Zum Beispiel über das Thema der freien Wahlen. Sofern man in einer Diktatur überhaupt von freien Wahlen reden kann. Die Linke ist sehr zersplittert. Es gibt auf der einen Seite die Vereinigte Linke, Izquierda Unida. Das sind die radikale Partei und die Sozialdemokraten. Sie wollen freie und demokratische Wahlen und fordern den Rücktritt Pinochets. Sie nehmen die Forderungen der Bevölkerung auf. Sie wollen jedoch gemeinsam mit der bürgerlichen Opposition vorgehen. Ihr politisches Ziel ist jedoch nicht mehr die Abschaffung der Diktatur. Andere linke Organisationen haben als politisches Ziel, dass die Regierung eine vom Volk gewählte Unabhängige sein soll. Sie lehnen die Diktatur klar ab. Sie befürworten ein breites Spektrum von Widerstandsformen, von friedlichen bis zu bewaffneten. Sie sagen, ein unterdrücktes Volk hat das Recht auf Widerstand. Diese politische Richtung vertreten alle revolutionären Organisationen.
Und zur besonderen Rolle der Frauen in Chile noch einmal Maria.
Bueno, la dictadura ha querido mantener el rol correspondiente de la mujer.
Die Diktatur wollte die Rolle der Frau, die sie in der patriarchalen Gesellschaft hat, aufrechterhalten. Das heißt, sie hat eine Reihe von Gesetzesänderungen durchgeführt, die zum Beispiel erkämpfte Rechte der Arbeiterinnen wieder zurückgenommen haben. Wenn eine Frau arbeitet und schwanger wird, hat sie jetzt kein Recht mehr auf Mutterschaftsurlaub, auch kein Recht auf ihren Arbeitsplatz nach der Schwangerschaft. Das heißt, schwangere Frauen werden in der Regel entlassen. Aber nicht nur das. Der Staat will die Frau zu einem Menschen zweiter Klasse machen. Das heißt, die hauptsächliche Aufgabe der chilenischen Gesellschaft ist, die Autorität des Mannes aufrechtzuerhalten. Er soll den Zugang zum produktiven Bereich haben. Auf der anderen Seite hat die ökonomische Krise den Frauen eine Reihe von Möglichkeiten eröffnet, aus ihrer traditionellen Rolle auszubrechen. Das zum Beispiel in denjenigen Familien, wo der Mann arbeitslos wurde, mussten die Frauen sich plötzlich um die Ernährung ihrer Familie kümmern. Sie organisierten Gemeinschaftsküchen, sie fingen an, auf der Straße irgendwelche Dinge zu verkaufen oder arbeiteten als Wäscherinnen. Dies bedeutete eine Weiterentwicklung ihrer eigenen Fähigkeiten und ihres Selbstbewusstseins. Und es half ihnen auch, sich als Frauen besser zu organisieren.
Violetta Parra.
Ah,
Laila berichtet nun über die Beteiligung der Frauen am Volksaufstand in Palästina gegen die brutale israelische Besatzung ihres Landes.
Also wir palästinensische Frauen haben neben den religiösen Problemen und traditionellen Problemen noch andere Probleme, die mit der Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten oder im ganzen besetzten Palästina zu tun haben. Die Frauen haben unheimlich viele Probleme im Moment. Zum Beispiel nach Demonstrationen werden Hausdurchsuchungen von den Zionisten durchgeführt. Meistens sind es Frauen und Kinder, weil die meisten Männer verhaftet sind. Diese Durchsuchungen werden nachts gemacht und die Frauen mit den Kindern fangen an zu heulen und zu schreien, damit die Nachbarschaft alarmiert wird. Ja. Ich meine, ein anderes Problem ist, dass die Frauen noch eine Aufgabe haben, neben der Hausarbeit und Kinderarbeit, den Mann zu ersetzen, der Geld verdienen muss für die Familie. Ein anderer Punkt und sehr wichtig für mich, muss ich hier auch erwähnen, dass durch das Schleudern der Kampfgasgranaten in die Häuser ist es furchtbar zu vielen Fehlgeburten gekommen.
Eigentlich müssten wir, wenn wir von dem palästinensischen Volk berichten, aus mehreren Ländern erzählen.
Seit seiner Vertreibung aus Palästina wurde das palästinensische Volk in der ganzen Welt zerstreut. Die meisten Palästinenserinnen und Palästinenser leben in Jordanien und in den Flüchtlingslagern im Libanon und in Syrien. Viele von euch haben hier in West-Berlin gegen die Vernichtung der Palästinenserinnen und Palästinenser in den sogenannten Lagerkriegen im Libanon demonstriert und wissen, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben müssen. Die Massaker am palästinensischen Volk, zum Beispiel der Schwarze September in Jordanien 1970, Tell el-Zatar 1976, Sabra und Shatila 1982 zeigen, dass die Verfolgung nie aufgehört hat. Ich will mich heute auf die Situation im besetzten Palästina beschränken. Seit 3 Monaten kämpfen die Palästinenserinnen und Palästinenser in ihrer Heimat in einem Volksaufstand gegen die zionistische Besatzung und die von Israel praktizierte Politik der eisernen Faust. In den 1967 besetzten Gebieten wurden bis heute ca. 500.000 Menschen verhaftet. Bis Mai 1986 wurden über 15.000 Häuser zerstört. Alle Zeitungen werden zensiert. Seit 1985 wurden 3 palästinensische Zeitungen verboten. Verhaftungen von Kindern, Internierung, Deportationen, Folter und Ermordung von Demonstranten sind alltäglich. Der Landraub und die massive Besiedlung mit dem Ziel, die Palästinenserinnen und Palästinenser immer weiter zu vertreiben, führte zur extremen Verschlechterung ihrer sozialen Situation. Vor allem die Westbank und der Gazastreifen wurden immer mehr zum Pulverfass, in dem nur noch der Funke fehlte, um es zum Explodieren zu bringen. Die Dauer des Aufstandes zeigt aber, dass es sich nicht um ein spontanes Aufflammen von Widerstand handelt, sondern um einen organisierten Kampf. Es hat sich eine vereinigte nationale Führung gebildet, die sich mit Aufrufen und Erklärungen an die Palästinenserinnen und Palästinenser wendet und konkrete Anweisungen gibt, wie der Aufstand weiterzuführen ist. In den Erklärungen wird immer wieder die Verbundenheit mit der PLO als einzig legitimen Vertreterin des palästinensischen Volkes betont. In einer Erklärung heißt es, der Aufstand wird nicht aufhören, bevor der Feind nicht den gerechten Forderungen unseres Volkes nach Rückkehr, Selbstbestimmung und Errichtung eines palästinensischen Staates unter der Führung der PLO nachkommt. Bei ihrem vergeblichen Versuch, den Aufstand niederzuschlagen, wenden die Zionisten immer grausamere Methoden an. Rabin, der israelische Kriegsminister, gab den Befehl, Demonstranten mit Schlagstöcken gezielt in die Knochen zu brechen. Krankenhäuser werden überfallen, Kranke und Verletzte verhaftet. In einem Dorf in der Westbank wurden 4 Palästinenser lebendig begraben. Die BLO berichtet, dass eine Hütte, in der 14 Palästinenser eingeschlossen waren, angezündet wurde. 4 Menschen konnten fliehen, die anderen werden vermisst und sind wahrscheinlich verbrannt. Wir Palästinenser sind der Meinung, dass alle fortschrittlichen Kräfte auf der Welt, die sich antirassistisch und antifaschistisch verstehen, sich verpflichten müssen, uns in unserem Widerstand jetzt gerade zu unterstützen.
Wir leben hier in West-Berlin mit ca. 80.000 Türkinnen und Türken zusammen. Trotzdem haben die wenigsten von uns Kontakte zu ihnen. Zur Situation der Frauen in ihrer Heimat, nun Ayşe.
Die Frau ist in der Türkei die zweite Klasse und sie wird behandelt wie ein Tier. Wenn eine Frau arbeiten gehen will, braucht sie dafür die Erlaubnis von ihrem Mann. In Anatolien gibt es immer noch sehr viele Männer, die 4 Frauen heiraten dürfen. Wenn die Frau vor ihrer Hochzeitsnacht mit einem anderen geschlafen hat, hat der Mann oder ihr Vater das Recht, sie mit dem Tod zu bestrafen. Früher war die Frau ein Gegenstand, das die Männer als Haushaltsgerät benutzten. Aber heute arbeiten die Frauen in Fabriken und werden da fast genauso unterdrückt wie früher. Weil die Türkei heute sehr viele Beziehungen zu kapitalistischen und imperialistischen Ländern hat, wird die Frau auch als Arbeiter als zweite Klasse angesehen bzw. behandelt. Beispiele: sie bekommen weniger Geld als Männer. Und sie werden nur als Sexmaschine angesehen.
Die Türkei wird hier in den Medien als demokratischer Staat verkauft. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Und gerade der Internationale Währungsfonds mischt dort besonders mit.
Bugün Türkiye'de görülmemiş bir ekonomik kriz yaşanmakta. Bu kriz 1980 askeri cuntasıyla birlikte daha da artmış ve emperyalist blokların Amerika'nın yardımıyla bu kriz giderek derinleşmiş.
In der Türkei hatte sich die wirtschaftliche Krise bis zum Militärputsch 1980 immer mehr verschärft. Wegen der Abhängigkeit vom imperialistischen Block, vor allem den USA, spiegelte sich die wirtschaftliche Krise des Imperialismus auch in der Türkei wider. Als 1977 der Türkei-Ausschuss des Internationalen Währungsfonds kam, um routinemäßig an Ort und Stelle die Wirtschaft zu kontrollieren, hatten diese gleich einen Forderungskatalog mitgebracht. Er wurde vom Unternehmerverband TÜSİAD voll unterstützt. Die wichtigsten Punkte waren die Senkung der Staatsausgaben, die Einfrierung der Löhne und Gehälter, die drastische Abwertung der türkischen Lira, der Ausbau von Produktions- und Dienstleistungsbereichen, die mehr Devisen ins Land bringen sollten, vor allem des Tourismus. All diese Maßnahmen wurden nach dem Militärputsch eingeleitet. Der Putsch der NATO-Generäle war notwendig für das nationale und internationale Kapital, um die IWF-Auflagen durchzusetzen. Ein weiterer Grund für den Putsch war die damalige Stärke der Arbeiterbewegungen.